Gut, dann würden wir gerne weiterfahren heute Abend mit unserem Thema Nachfolge ist Herzenssache. Wir sind ja daran, die biblischen Grundlagen zu legen zu diesem Thema Nachfolge. Nachfolge kann man ja nicht eigentlich einfach als Thema bezeichnen, weil es ist viel mehr als ein biblisches Thema, Nachfolge. Nachfolge ist Christsein, Kind Gottes sein in dieser Welt, gehört alles zur Nachfolge. Dass der größte Teil der Bibel spricht über Nachfolge. Und wir haben ja bisher die zwei wichtigen Voraussetzungen oder das Fundament, die Grundlage angeschaut für jede Beziehung zu unserem Gott, für jede Nachfolge. Wir haben das letzte Mal dort auf Seite 10 im Skript noch in der Mitte die Frage gestellt, wie kann ich prüfen oder wie kann ich wissen, ob ich den Herrn liebe? Weil wir haben ja diesen ganz wichtigen Schlüsselvers in diesem ganzen Thema Markus 12, 30 angeschaut. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Und da darf man schon die Frage stellen, wie kann ich prüfen, wie kann ich wissen, wo ich stehe? In dieser Aufforderung, in diesem Auftrag, Gott mit all meinem ganzen Wesen zu lieben, mehr als alles andere auf dieser Welt. Und da ist sicher ein Gradmesser, ist, wie ist mein Verhältnis zum Wort Gottes? Liebe ich sein Wort? Zieht es mich zum Wort Gottes? Wir wissen, wir haben unterschiedliche Zeiten. Manchmal mehr, manchmal weniger, es ist nicht immer gleich. Aber ganz grundsätzlich liebe ich sein Wort von ganzem Herzen. Und damit liebe ich seinen Willen, weil sein Wort offenbart uns nichts anderes als Gottes Wille. Liebe ich seinen Willen? Trachte ich danach, seinen Willen herauszufinden für jede meiner Lebenssituationen und dann ihn auch zu tun, den Willen Gottes? Liebe ich seine Gemeinde? Liebe ich die Geschwister? Alles Gradmesser von meiner Liebe zum Herrn. Liebe ich seine Gebote als Zusammenfassung? Und tue ich seine Gebote? Wir haben gesehen, die vielen Verse, gerade im Neuen Testament, auch im Alten Testament, aber im Neuen Testament, die ausdrücken, das ist das Zeichen, dass wir Gott lieben. Dass wir den Herrn Jesus lieben, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir sein Wort halten. Dieser Vers, Markus 12, 30, er ist ja jetzt dann im April unser Monatsvers zum Auswendiglernen. Dieser Vers ist die eigentliche Grundlage aller Jüngerschaft und Nachfolge. Und dieser Vers ist mir so wichtig geworden. Es ist wirklich ein Schlüsselvers für unseren täglichen Wandel mit dem Herrn. Wenn man sich das überlegt, du sollst Gott, den Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Wenn man länger darüber nachdenkt, merkt man, es ist nicht nur ein Schlüsselvers für dieses Thema, es ist ein Schlüsselvers für unser Leben. Es ist ein Schlüssel für den Weg zum ewigen Glück. Da ist der Weg zum ewigen Glück. Wenn wir das umsetzen, ein Mensch, der das umsetzt, Gott mit aller seiner Kraft, den Herrn Jesus mit seinem ganzen Wesen zu lieben, Er wird zu diesem vollkommenen Glück kommen. Nicht erst in der Ewigkeit, sondern hier und jetzt. Zu einem ewigen, vollkommenen Glück. Und daher erstaunt es nicht, dass die Bibel von zuvorderst bis zuhinterst das immer wieder ausdrückt. Das ist überhaupt kein neutestamentliches Thema. Lesen wir zum Beispiel auch in Josua 23. Josua 23, Vers 10. Oder wir könnten auch Josua 22, Vers 5 schon lesen. Nehmt euch nur sehr in Acht. Ui, schon diese Formulierung zeigt uns, da kommt etwas ganz Wichtiges. Nehmt euch nur sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, das euch Mose oder eben Gott uns geboten hat. Dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Josua 23, Vers 11. Wiederum, darum habt Acht auf eure Seelen. Habt Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Wie gut geht es unserer Seele, wenn wir Gott, den Herrn, von ganzem Herzen lieben. Wie gut geht es uns jetzt, wie gut geht es uns, wenn wir das tun in den allergrößten Schwierigkeiten unseres Lebens. In den schlimmsten und schrecklichsten Umständen. Die sind kein Problem für den Menschen, der das umsetzt. Den Herrn, seinen Gott lieben von ganzem Herzen und alle seine Wege gehen und seinen Willen suchen. Und wie gut geht es unserer Seele erst in Ewigkeit, wenn wir abgeschieden sind von diesem Leben, wenn wir den Weg der ganzen Welt gegangen sind, wie Josua dieses Kapitel einleitet vor dem Volk und sagt, ich werde bald sterben, ich gehe den Weg aller Welt. Ich werde sterben. Aber Josua wusste, was auf ihn zukam. Und darum sagte dem Volk als letzte Ermahnung, darum habt Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Das ist der Weg zum Leben, das ist der Weg zum Glück. Und unter diesem Aspekt wollen wir weitergehen jetzt mit dem Thema Nachfolge konkret. Nachfolge hat, bei der Nachfolge geht es nicht primär um unsere Stellung in Christus. Was für ein herrliches Thema, die Stellung in Christus. Aber nicht primär davon spricht die Nachfolge. Es geht nicht um Theorie bei der Nachfolge, sondern es geht um unseren praktischen Wandel. Das ist gemeint mit Nachfolge. Wandel als Christ in dieser Welt, als Kind Gottes, unsere praktische Gerechtigkeit, wie wir das auch schon genannt haben. Und so wollen wir mit diesem ersten Unterthema eben uns beschäftigen, unser Äußeres. Unser Äußeres. Was nimmt man denn wahr, wenn man vielleicht zum ersten Mal einem Menschen begegnet? Man trifft irgendjemand irgendwo, kennt ihn vielleicht nicht. Was nimmt man denn wahr als erstes? Ja, natürlich seine Einstellung. Sein Herz, seine Haltung spürt man sofort, oder? Nein, sein Äußeres nimmt man wahr als erstes. Und das bestimmt ja sofort, augenblicklich, was wir über diesen Menschen denken oder was wir eben empfinden über diesen Menschen. Unser Äußeres. Ja, aber unser Äußeres, unsere Kleidung, ist das nicht zweitrangig? Was würdet ihr sagen? Ist unser Äußeres nicht zweitrangig? Ja, mit Sicherheit. Völlig richtig. Unsere Kleidung, das ist zweitrangig. Was kommt denn zuerst? Was ist denn das Wichtigste, das Höchste eben in unserem praktischen Leben, in unserem Wandel als Jünger Jesu, in der Nachfolge? Was ist denn das Wichtigste? Wichtiger als die Kleidung. Natürlich eben der Zustand unseres Herzens, diese zwei Themen, die wir besprochen haben. Der Zustand unseres Herzens, dass es ungeteilt auf den Herrn gerichtet ist. Sprüche 4, 23. Mehr als alles andere behüte oder bewache dein Herz. Das ist doch erstrangig. Völlig richtig. Und gleichbedeutend damit eben unsere Liebe zum Herrn Jesus. Dass unsere Liebe zu ihm größer ist als zu irgendjemand oder zu irgendetwas anderem auf dieser Welt. Das ist das Wichtigste. Das ist das Erstrangige. Markus 12, 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und so weiter. Keine Frage darüber. Und dieses Wichtigste eben in unserem Leben als Gläubige, dieses Wichtigste ist ja in uns drin. Das heißt, es gehört zu unserem inneren Menschen. Der Zustand unseres Herzens und die Liebe zum Herrn, das ist etwas in unserem Innern. Und es ist von außen nicht direkt sichtbar. Das ist völlig richtig. Und dieses Wichtigste, eben dieses Erstrangige, es ist unser Fundament in der Beziehung zum Herrn. Aber auf ein Fundament kommt etwas darauf. Niemand legt ein Fundament um des Fundamentes willen. Man baut etwas auf das Fundament. Es kommt ein Aufbau darauf. Oder wir könnten sagen, nach dem Erstrangigen kommt das Zweitrangige. Jedes Kind kann das verstehen. Wir sollen aber nicht nur unser Inneres prüfen, eben das Wichtigste, unsere Liebe zum Herrn, unser Herz, ob es ungeteilt ist. Wenn wir das getan haben, sollen wir uns dann auch in Bewegung setzen. Das heißt, als Gläubige prüfen wir nicht unser Herz und unsere Liebe zum Herrn und anschließend setzen wir uns in ein Glashaus und warten auf die Entrückung. Nein, das ist mit Sicherheit nicht Gottes Wille. Was er möchte, ist das, was jetzt erst beginnt. Das, was jetzt kommt nach dem Fundament, der Aufbau. Sein Wille ist, dass wir ihm nachfolgen. Das heißt, dass wir leben an dem Ort, wo er uns hingestellt hat. In der Familie, in der Schule, im Beruf, in der Freizeit, in der Gemeinde. Dass wir leben, wandeln, vor ihm, mit unserem Innen als Grundlage. Und jetzt folgen die Werke und eben der praktische Wandel im Alltag. Und zwar aus dem vom Gott geschaffenen Innen in uns, aus dem vom Heiligen Geist erfüllten neuen inneren Menschen müssen jetzt Werke und Wandel folgen. Alles eben, was zweitrangig ist. Das Gebot des Herrn Jesus ist, dass unsere Werke, unser Wandel, was ist? Ein leuchtendes Zeugnis für ihn. Wir haben ja schon mehr so Schlüsselverse jetzt gelesen in dieser Serie. Und auch dieser Vers, Philipper 2, 14 und 15, wollen wir noch einmal aufschlagen, ist ein Schlüsselvers in diesem ganzen Thema. Philipper 2, Vers 14 und 15. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Das ist die Kurzzusammenfassung unseres Lebensziels, unseres Lebenssinnes als Kinder Gottes. Mit diesem erneuerten Innen, mit dem neuen Menschen aus Gott geschenkt und geschaffen, erfüllt vom Heiligen Geist. Hier ist das Programm für diesen neuen Menschen. Unsträflich, lauter und untadelig zu sein und zu leuchten als Lichter in der Welt. Tun wir das? Nehmen wir das mit, einfach, dass wir darüber nachdenken. Tun wir das? Sind wir dieses strahlende Licht in dieser Dunkelheit, die uns umgibt? Wir werden im Verlauf des Abends vielleicht noch etwas mehr von dieser Dunkelheit spüren, von diesem verdrehten und verkehrten Geschlecht. Wir lesen das so schnell und meistens überlesen wir es. Wir realisieren nicht, wie ernst die Schrift es meint mit diesem Ausdruck. Wie verdreht und wie verkehrt die Welt ist, in der wir leben. Und wie unser Herr möchte, dass wir als Licht erscheinen, damit die Menschen, die aufrichtig suchen nach Errettung, nach Licht in dieser Dunkelheit, dass sie auch sich orientieren können. Das ist unser Auftrag. Oder auch denken wir an Titus 2,11, wo das genau Gleiche gesagt wird, wo die Gnade Gottes es ist, die uns erzieht mit einem bestimmten Ziel, damit wir nämlich alle Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben oder Gott wohlgefällig leben in dieser jetzigen Weltzeit, wird dort gesagt. Wie ist das in unserem Alltagsleben? In unserem praktischen Wandel oder in unseren Werken, würde Jakobus sagen. Wir wissen genau, wir versagen so oft. Wir sind so oft ungehorsam und versündigen uns. Was ist die Antwort der Bibel darauf? Was wir vor einer Woche gehört haben von Eve. 1. Johannes 1, Vers 9 zum Beispiel. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Antwort auf dieses Problem, dass wir in unserem praktischen Wandel so oft versagen. In diesem Auftrag, als helle Lichter zu leuchten in diesem verdrehten Geschlecht. Wie oft versagen wir darin? Aber es gibt einen Ausweg, es gibt eine Lösung. Und die schlechteste Lösung ist das Verdrängen, unser Versagen. Verheimlichen. Negieren. Oder sogar argumentieren, schönreden, rechtfertigen. Das ist die schlechteste Lösung. Die einzig richtige Lösung ist 1. Johannes 1, Vers 9. Wem schaden wir denn, wenn wir ungehorsam sind und wenn wir sündigen? Wem schaden wir? Natürlich, jedes Mal betrüben wir damit den Heiligen Geist. Mit Sicherheit ist das so. Und wir bringen sogar unter Umständen Unehre auf den Namen Christi. Haben viele Beispiele dafür in der Bibel. Aber am allermeisten schaden wir uns selber, wenn wir versagen, ungehorsam sind, sündigen gegen Gott. Die Tatsache ist aber von der Bibel her, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Das ist eine geistliche Tatsache, eine Wahrheit. Als wiedergeborene Kinder Gottes müssen wir nicht mehr sündigen, ungehorsam sein, das Falsche tun. Lest nach im Römer 5 und 6, wir haben die Zeit nicht dazu, wo das so klar formuliert wird. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir dürfen uns dafür halten, dass wir der Sünde gestorben sind und nicht mehr unter der Sünde leben müssen, unter der Herrschaft der Sünde. Nun wird die Sünde nicht mehr herrschen in eurem Leben. Sie muss nicht mehr herrschen. Sie hat kein Recht mehr. Und daraus sehen wir, dass Gottes Absicht mit uns ist, dass wir nicht sündigen. Er hat eine Medizin bereitgestellt dafür, wenn wir sündigen. Und wir dürfen immer wieder diese Medizin in Anspruch nehmen, die Vergebung durch das Blut Jesu. Aber Gottes Absicht mit uns ist, dass wir nicht sündigen. Wie ja Johannes dort weiterschreibt im 1. Johannesbrief. Dies aber schreibe ich euch, 1. Vers im Kapitel 2, damit ihr nicht sündigt. Es ist nicht so, dass es keine Rolle spielt. Gott vergibt mir ja. Ich kann sündigen, ich gehe wieder die Vergebung abholen. Das ist nicht der Weg, das ist nicht Gottes Wille. Sondern dass wir nicht sündigen. Wenn wir aber sündigen, heißt es dann weiter, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Wie gut zu wissen. Gottes Absicht ist, dass wir lernen, in seiner göttlichen Kraft zu wandeln. 2. Petrus 1, dieses ganze Kapitel schreibt ja darüber. Da wir wissen, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zu einem Gott wohlgefälligen Wandel nötig ist. Und in dieser Kraft sollen wir lernen zu wandeln. Und sein Wille ist eben, dass wir das Richtige tun und nicht das Falsche und immer wieder das Falsche, dass wir das Richtige tun. Wie oft bestätigt uns auch das sein Wort und wie viel hat er gegeben, damit das möglich ist? Zum Beispiel die Tatsache, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat, ist genau dazu, damit wir das Richtige tun. Er hat uns seinen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit führen wird. Der uns an alles erinnern wird, was Christi Wort und Christi Gebot und Christi Wille ist. An alles wird er uns erinnern. Das ist eine Tatsache, das ist eine Verheißung, mit der dürfen wir rechnen. Gott möchte, dass wir das Richtige tun. Wir sehen daraus also, dass unser Wandel, unsere Werke Das ist für Gott sehr, sehr wichtig. Es ist so, dass unsere Werke entweder den Herrn verehren, den Herrn verkündigen, oder sie verunehren ihn. Es gibt nicht wirklich ein Neutral. Entweder verehren wir mit unserem Wandel, mit unseren Werken unseren Herrn, oder wir verunehren ihn. Wir verkündigen den Herrn mit unserem Wandel. Weltweit wird der Name Jesu Christi verkündigt. Das wissen wir. Und ich kann euch sagen, die allermeiste Verkündigung passiert nicht mit Worten, sondern mit dem Wandel, mit den Werken, mit dem Leben der Gläubigen, mit dem Leuchten in der Dunkelheit. Das verkündigt den Herrn. Und das Neue Testament sagt es an so vielen Stellen, dass der Herr einem jeden vergelten wird nach seinen Werken, also nach seinem Wandel. Die Werke, der praktische Wandel, sie repräsentieren unseren inneren Menschen, also unser Herz. Das heißt, unsere Werke, von denen wir so oft und so schnell sagen, ja, das ist doch sekundär, das ist doch zweitrangig. Genau das ist ein Abbild unseres Herzens, unserer Liebe zum Herrn. Genau das. Es ist unmöglich, dass unser Wandel, unsere Werke den Herrn verunehren und gleichzeitig ist unser Herz im Reinen mit Gott. Und unsere erste Liebe gehört dem Herrn. Nein, das ist unmöglich. Wer sein Herz mit Gott im Reinen halten will, denken wir an Sprüche 4. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, bewache dein Herz. Und wer den Herrn Jesus wirklich liebt, der wird danach trachten, das Richtige zu tun in seinem praktischen Alltag und so zu wandeln, wie es Gott gefällt. Daraus folgt auch wieder ganz logisch, wir müssen wissen, was richtig ist. Wir können nur das Richtige tun, wenn wir wissen, was richtig ist. Auch in Bezug auf unseren Wandel, auf unsere Werke. Was ist denn richtig vor Gott? Was ist denn wohlgefällig vor unserem Gott? Von ganz vielem wissen wir ja sehr genau, was Gott gefällt und wie wir handeln sollen. Wir können sofort das Richtige und das Falsche benennen. Wir würden keinen Moment zögern, zum Beispiel verschiedene Dinge als entschieden falsch vor Gott zu bezeichnen. Was zum Beispiel? Wo zögern wir keinen Augenblick? Da bist du schon, wagst du dich schon weit vor, wenn du Lügen nennst. Aber das stimmt. So dieses ganz offensichtliche Lügen schrecken wir zurück, wissen wir genau, sofort, nein, das ist falsch. Und dann gibt es ja sofort Graubereiche vom Lügen, wo wir es dann vielleicht nicht mehr so genau nehmen. Genau, Lügen.
Die zehn Gebote sind auch klar, oder?
Wie? Genau, das spreche ich an. Wenn wir an die 10 Gebote denken, töten, jemand legt uns nahe, wir haben Probleme mit diesem und diesen Menschen, ja, bring ihn doch um. Für uns sofort klar, das ist jenseits jeglicher Überlegung. Oder auch für gläubige Gotteskinder, Ehebruch. Wir wissen sofort und genau, das ist falsch. Augenblicklich, wir zögern keinen Moment. Stehlen, eben das offensichtliche Lügen und so weiter. Sofort wissen wir, was richtig und falsch ist vor Gott. Aber sind wir denn bei allem so sicher? In unserem ganz praktischen Alltag. Wenn wir zum Beispiel von einer Handlung oder von einer Sache nicht so sicher wissen, vielleicht eine Sache, bei der wir ein schlechtes Gewissen oder ein ungutes Gefühl haben, nicht so sicher wissen, ob sie falsch ist vor Gott, was tun wir dann? Vielleicht etwas, das wir immer und immer wieder dem begegnen oder das tun oder uns entscheiden müssen. Wir können sie zum Beispiel einfach weiter praktizieren, diese Sache. Und uns einreden, wenn diese Sache für unser Empfinden nicht sofort klar falsch vor Gott ist, wird er wohl die Sache tolerieren. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn unser Gewissen uns weiter Unbehagen bereitet über diese Sache, Argumente sammeln. In unseren Gedanken, das tun wir oft, übrigens sehr, sehr oft, Argumente sammeln, um die Sache zu rechtfertigen. Der biblische Ausdruck dafür sind wir in 2. Korinther 10 begegnet. Die Vernunftschlüsse, die Vernünfteleien. Die Bibel meint genau das damit. Etwas rechtfertigen, von dem wir ein ungutes Gefühl haben, wir sind nicht sicher, wie wir es einordnen sollen. Oder ein dritter Weg ist, und das hoffe ich, dass wir mehr und mehr den wählen, dass wir um eine klare Antwort bitten, nicht von irgendeinem Menschen primär, sondern aus dem Wort Gottes. Dass wir Klarheit darüber bekommen, durch das Wort Gottes. Machen wir doch noch so ein Gedankenexperiment. Denke über deinen ganz normalen Alltag nach, über dein Verhalten, deine Herausforderungen in deinem Alltag, deinen Wandel als Kind Gottes. Dein Auftrag ist absolut klar, von Gott her völlig klar, nämlich Gott wohlgefällig zu leben, ihm zu gehorchen, zu tun, was richtig ist. Der Auftrag ist klar. Und wir wissen nur allzu gut, wie oft wir in unserem Alltag diesen Auftrag nicht erfüllen. Gott wohlgefällig zu handeln, gehorsam zu tun, was richtig ist vor ihm. Da gibt es vielleicht falsche Dinge, die tust du aber unwissend. Das ist auch möglich. Das heißt, nicht mutwillig. Also, dein Gewissen ist vielleicht noch nicht geschärft dafür. Du hast aus dem Wort Gottes noch nicht erkannt, was das richtige Verhalten wäre. Manchmal ist das eine Frage der geistlichen Reife, aber lange nicht immer. Und sobald du dann darüber aus dem Wort Gottes unterrichtet wirst, gelehrt wirst, wird der Geist Gottes dich innerlich überführen. Wenn wir es denn zulassen, dass der Geist Gottes uns überführen kann. Und dann wird ein weiteres Verharren in diesem Verhalten Sünde bedeuten, Ungehorsam. Auflehnung gegen Gott, schlussendlich. Sünde ist immer ja gegen Gott. Und dann gibt es aber falsche Dinge, von denen weißt du, dass etwas an ihnen falsch ist. Etwas ist nicht richtig, ist nicht gut. Du bist aber nicht sicher, wie falsch sind sie denn, diese Dinge, vor Gott. Dass gerade das Äußere ein gutes Beispiel dafür. An unserem Äußeren, an unserer Kleidung, wie wir uns kleiden. Ja, wie falsch ist es denn vor Gott? Wie schnell taxieren wir dann doch solche Dinge mit verschiedener Graduierung, sozusagen von, ja, es ist vielleicht schon nicht so gut, bis zu, nein, das ist total falsch, in allen Abstufungen. Jetzt muss uns bewusst sein, dass Gott ein solches System nicht kennt. Gott kennt nicht das System, dass Dinge ein wenig falsch sind, bis hin zu total falsch sind. Es gibt bei ihm nicht wichtige Gebote, die wir unbedingt tun und halten müssen, und dann gibt es auch noch weniger wichtige, die wir auch sein lassen können. Das gibt es nicht bei ihm. Auch wenn der Herr von kleinen und großen Geboten spricht. Das kennt er. Der Jesus hat gesagt, das größte Gebot ist. Und das nächste ist dem gleich. Wir wissen, was er gesagt hat. Aber dann sagt er, darin, in diesem größten Gebot, hängt das ganze Gesetz. Alle anderen Gebote, bis hin zum kleinsten Gebot, sind verhängt in diesem größten Gebot. Das heißt, wenn wir das Kleinste nicht tun, haben wir auch das Größte nicht getan. Das ist Gottes Haltung zu diesem weniger schlimm oder ganz schlimm. Bei ihm sind alle Gebote dazu da, dass wir sie halten. Und erstaunlicherweise gibt es nicht einmal, gemäß der Bibel, leichte Gebote und schwere Gebote zum Einhalten. Das ist ja sehr erstaunlich. Auch wieder Johannes in seinem ersten Brief sagt uns, wer Gott liebt, der hält seine Gebote, und seine Gebote sind nicht schwer. Es gibt keine schweren und leichten Gebote. Nun, wenn wir das auf die Menschen übertragen, auf die gläubigen, wiedergeborenen Menschen, merken wir, wie das Empfinden, was richtig und was falsch vor Gott ist, für alle gleich ist. Nein, sehr, sehr unterschiedlich. Wie unterschiedlich ist das Empfinden für richtig und falsch auch bei gläubigen Menschen. Das ist ganz erstaunlich. Und doch gilt vor Gott für alle seine Kinder der gleiche Maßstab. Er wird nicht die einen so behandeln, nach diesem und die anderen so. Wo steht das? Wo sagt er das zum Beispiel? Gott kennt kein Ansehen der Person. Kein Ansehen der Person. Nur weil jemand ein gefeierter, bekannter Predigerstar ist, wird er kein bisschen anders beurteilt werden. Im Gegenteil, er trägt viel, viel mehr Verantwortung als jemand, der nicht in dieser Position, diesem Amt ist. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du doch der und der bist einmal vor Gott. Und er doch eigentlich weiß, wie du es gemeint hast. Es gibt kein Ansehen der Person. Aber der Zeitgeist, unter dem wir leben, dieser Zeitgeist hat dieses Empfinden für richtig und falsch auch bei den Gläubigen massiv unterwandert. Massiv beeinflusst. Römer 12 spricht ja darüber, wie wichtig, dass dieses Empfinden bzw. diese Gesinnung ist. Und macht euch nicht dieser Welt gleich, steht dort. Werdet nicht weltförmig, sondern lasst euch verwandeln in eurem Wesen durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Wozu? Damit ihr prüfen könnt, was Gottes heiliger und guter und vollkommener Wille ist. Und Tatsache ist jetzt aber, dass diese Gesinnung, die verändert, umgewandelt werden soll, dass die bei den allermeisten Gläubigen total unterwandert ist vom Zeitgeist. Das war schon immer so, dass der Zeitgeist einen großen Einfluss genommen hat, auch auf die gläubigen Menschen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es je eine Zeit gab, wo der Zeitgeist dies so intensiv machen konnte wie in unserer Zeit. Ich glaube nicht, dass es je eine solche Zeit gab. Auch hier wollen wir noch ein Gedankenexperiment machen. Wir nehmen an, wir könnten 100 Jahre zurückreisen. Gibt es ja viele solche Geschichten und so von der Zeitreise. Nehmen wir an, wir könnten 100 Jahre zurückreisen ins Jahr 1916. Und wir könnten einer damaligen Freikirche, Krishona gab es damals, die freievangelischen Gemeinden gab es meines Wissens auch schon. Wir könnten so einer damaligen Gemeinde den durchschnittlichen Lobpreis-Sound einer heutigen Freikirche abspielen. Die Leute könnten nachher auf einem Blatt ankreuzen. Drei Möglichkeiten. Gott wohlgefällige Musik könnte man ein Kreuz machen. Oder gewöhnungsbedürftig. Bin nicht sicher, ob dies geistliche Musik ist, wäre das zweite Kreuz. Und das dritte Kreuz wäre gotteslästerliche Musik aus einem Götzentempel. Wenn 100 Leute ankreuzen würden, von damals, was wäre wohl das Resultat? Was wäre wohl das Resultat? Und noch einen Schritt weiter. Wenn diese Menschen von damals, diese Musiker, Musikerinnen auch noch sehen könnten, was wäre wohl das Resultat? Oder nehmen wir an, die Mitglieder einer heutigen Freikirche könnten diesen Geschwistern von damals, 100 Jahre zurück, in ihrem Alltag gezeigt werden, in Videos, in Nahaufnahmen gezeigt werden. Und sie müssten diese Leute da 100 Jahre in der Zukunft nach ihren äußeren Erscheinung beschreiben. Drei Möglichkeiten zum Ankreuzen. Nummer eins, dies könnte ein Kind Gottes sein, kann man ankreuzen. Nummer zwei, sieht aus wie ein Weltmensch. Nummer drei, sieht aus wie ein verdorbener Mensch, beziehungsweise wie eine Prostituierte. Was wäre wohl das Resultat? Was wäre wohl das Resultat? Wir wissen es nicht. Aber wir haben eine böse, böse Ahnung, wie das Resultat aussehen könnte. Wenn diese Menschen von damals, diese Gläubigen von damals, von bibeltreuen Freikirchen, wenn sie auf unseren Straßen heute sich bewegen würden, Was würden Sie wohl beobachten? Nicht nur von den Äußerlichkeiten und Kleidern, auch sonst. Ich habe heute einen Tag gehabt, wo sich so Dinge angehäuft haben. Da hatte ich einen 15-jährigen Jungen in der Sprechstunde. Und dann kam die Mutter dazu mit dem 7-jährigen Bruder und noch dem 1 Monate alten Bruder zum Besprechen der Situation. Und man hat fast seinen Ohren nicht getraut, wie dieser Umgang war von diesem 15-Jährigen zu seiner Mutter und von diesem vielleicht 8-Jährigen zu seinem Bruder und zu seiner Mutter. Man hat seinen Ohren nicht getraut. Und dann komme ich auf die Straße und auf mein Fahrrad zu steigen, dass da ein kleines, süßes Mädchen, 4-jährig mit Locken, so ein Italienerkind, mit seinem kleinen Fahrrad und so ganz rabiat stellt es dieses Fahrrad hin und rennt dann zurück zu einem alten Mann, der hat einen Velohelm in seiner Hand und reißt ihm den aus der Hand und faucht ihn an. Du blöde Nanni! Und dann fahre ich mit dem Velo um eine Kurve und dann 2 junge Frauen von mir und hinten einfach alles nackt. Ich sehe in ihre Gefäßspalten hinein. Was würden diese Menschen glauben, denken, wenn sie das sehen könnten? Liebe Geschwister, was ist passiert in unserem Kopf, in unserem Gehirn? Was haben wir für eine Hirnwäsche durchlaufen durch diesen Zeitgeist? Sehen wir diese Dinge noch? Beurteilen wir diese Dinge richtig? Es ist dunkel in unserer Welt. Die Bibel hat recht. Es ist ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht, wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Und die Ernte wird schrecklich sein. Kennt ihr noch normale Kinder? Gibt es noch normale Kinder, die noch keine schon Kleinterroristen sind? Die Ernte von diesem 68er Geist ist schrecklich, schrecklich, schrecklich. Und sie kommt erst so richtig. Es ist richtig, die Welt, das Empfinden der Menschen für richtig und falsch, für normal und verkehrt, hat sich in vielem verändert. Der Standard, die Mode hat sich verändert, ohne Zweifel. Übrigens, Mode, interessante Definition gemäß Wikipedia, wird Mode definiert als ein gesellschaftliches Phänomen, nämlich die kurzfristige Äußerung des Zeitgeistes. Wie treffend, wie treffend. Aber meine Frage ist, verändert sich Gottes Empfinden? Hat sich in diesen 100 Jahren Gottes Empfinden verändert? Hat sich sein Maßstab verändert? Hat sich sein Standard verändert? Sein Wille? Sein Gebot? Sein Wort? Jakobus 1, Vers 17. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechseln. Nicht ein Hauch einer Veränderung ist bei ihm. Sein Licht ist, sein Maßstab ist immer noch derselbe. Er ist der Vater der Lichter. Wer sind denn die Lichter? Wir, seine Kinder. Keine Veränderung, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Oder wir wissen, was der Herr Jesus sagt in Matthäus 5. Matthäus 5, Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Und heute ändern die Christen nicht nur das kleinste Gebot. Sie schaffen das ganze Gebot ab. Das ganze Gebot Jesu Christi schaffen sie am allerliebsten ab und wandern es auf diverse Arten. Es ist dem Herrn sehr wichtig, wie unser Äußeres ist. Nicht nur, wie wir vor ihm wandeln, genauso wichtig ist, in welchem äußeren Erscheinungsbild wir vor den Augen der Menschen wandeln. Warum? Wir sind Lichter, berufen, sein Licht zu sein in dieser Welt. Und sein Wille dazu, wie wir vor dieser Welt erscheinen sollen, ist unübersehbar deutlich in seinem Wort festgehalten. Um es in Kurzfassung vorwegzunehmen, Unanständigkeit, Weltförmigkeit in der Kleidung beurteilt Gottes Wort als Gesetzlosigkeit und Ungerechtigkeit. Gibt keinen Zweifel daran, wir werden es sehen. Umso tragischer ist ja, welch heftige Reaktionen nur schon die Erwähnung dieses Themas in dieser unserer verkehrten heutigen Zeit auslöst. Und zwar die Erwähnung der biblischen Sicht dazu. Was für Reaktionen dazu auch in biblischen Gemeinden ausgelöst werden. Von Unverständnis, Unmut und Ärger bis zum heftigen Wutausbruch. Was kommt erst, wenn man darüber aus der Bibel ausführlich lehrt? Frage ich mich mit großer Sorge. Und es stellt sich die Frage, warum ist dieses Thema derart explosiv? Und es gibt ja durchaus noch weitere Themen, die ähnlich explosiv sind in unserer Zeit. Könnte es sein, dass wir als Gläubige einem mächtigen Götzen dienen? Ohne dass wir es merken und wahrhaben wollen. Ich habe schwer den Verdacht, dass das so ist, dass wir einem mächtigen Götzen dienen. Nein, das ist unmöglich, würden viele jetzt sagen. Echte Kinder Gottes werden nicht Götzendienst betreiben. Wirklich? Was sagt der allerletzte Vers im ersten Johannesbrief? Kinder, hütet euch vor den Götzen. Würde er das sagen, wenn es unmöglich ist, dass Kinder Gottes Götzendienst betreiben könnten? Nein. Könnte es sein, dass wir einem mächtigen Götzen dienen. Gerade auf diesem Gebiet der Kleidung. Die meisten bibeltreuen Gemeinden vermeiden dieses Thema bewusst. Warum? Weil es so explosiv ist. Aber damit haben sie bereits das ganze Feld dem Feind überlassen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Feind weiteres Land, geistliches Land in der Gemeinde rauben wird. Wir können es hundertfach beobachten in unserer Umgebung, in den Gemeinden. Weiteres Land, großes geistliche Landflächen eingenommen vom Feind. Es ist richtig, das möchte ich betonen. Man kann bei diesem Thema viel Falsches lehren, Unbiblisches, Dinge, die direkt in eine antigöttliche Gesetzlichkeit führen. Und deshalb möchte ich dieses Thema, ihr merkt das, so sorgfältig angehen und auf unser Herz immer wieder zeigen. Sorgfältig und vor dem Angesicht Gottes angehen, dieses Thema. Und ich bitte euch von Herzen, dass ihr aufmerksam zuhört und prüft und reagiert, wenn etwas Unbiblisches dabei ist, etwas Gesetzliches weitergegeben wird. Das ist ganz wichtig. Aber wir müssen definieren, was diese falsche, antigöttliche Gesetzlichkeit ist. Was ist Gesetzlichkeit? Wenn die Gemeinde oder die Gemeindeverantwortlichen, wenn die von den Geschwistern der Gemeinde fordern, Richtlinien oder Vorschriften zu erfüllen, die nicht direkt im Wort Gottes so als Gebot stehen. Punkt 1. Oder wenn sie solche Vorschriften, Richtlinien fordern, dass die erfüllt werden, die nicht klar aus dem Wort Gottes, aus dem im Wort Gottes gelehrten Prinzipien abgeleitet werden können. Also Gesetzlichkeit ist, etwas zu fordern, was nicht direkt vom Wort Gottes auch gefordert und geboten wird. Erstens, oder etwas zu fordern, das nicht klar aus den geistlichen Grundsätzen des Wortes Gottes klar abgeleitet werden kann. Weil es gibt ja viele Themen, die kommen nicht direkt so im Wort Gottes vor. Das Handy kommt noch nicht vor. Unendlich viele Themen kommen nicht direkt im Wort Gottes vor. Aber doch kommt alles vor im Wort Gottes. Anhand der biblischen Prinzipien, die gelehrt werden, wie wir uns verhalten sollten. Darum gibt es keine Frage, die wir nicht nach der Bibel beantworten können. Ist das richtig oder falsch? Und wir wollen nach biblischen Antworten auf die Frage unseres Äußeren suchen. Was ist die Voraussetzung, um biblische Anweisung befolgen zu können? Einmal mehr, ein ungeteiltes Herz und Liebe zum Herrn. Das sind die Voraussetzungen. Und da möchten wir das nächste Mal dann weiterfahren. Wir möchten kurz beleuchten, wie kleidet Gott selber denn den Menschen ein? Das ist doch sehr, sehr wichtig und aufschlussreich. Wie kleidet selber den Menschen ein? Das wird eine unumstößliche Richtlinie sein, wie wir uns zu kleiden haben. Und dann gibt es viele Punkte, die wir kurz beleuchten müssen. Woher die Kleidung, die heutige Kleidung und so weiter, wie das entstanden ist, woher das kommt und so weiter. Damit wir verstehen, anhand der biblischen Grundsätze, was richtig und was falsch ist.